Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Wie kommen wir da bloß wieder raus? Das ist die Gretchenfrage tatsächlich für die nächsten Tage und Wochen. Ich freue mich sehr, dass dieser Mann, Professor für Virologie, heute unserer Einladung gefolgt ist, mit dem wir nämlich über ein einzigartiges Forschungsprojekt sprechen wollen, das jetzt den besonders stark betroffenen Kreis Heinsberg begonnen hat und von dem er sagt, eigentlich hätte das schon viel, viel früher stattfinden müssen. Was er berichtet, klingt spannend und es klingt anders als das, was wir dieser Tage von seinen Kollegen und auch aus der Politik so häufig hören, die uns nämlich auf eine sehr lange Durststrecke vorbereitet. Er sagt, es ist heftig, was da gerade auch mit der Existenz vieler Bürger passiert. Und ich glaube, das kann nicht sehr lange so weitergehen. Was also empfiehlt er? Fragen wir den Virologen Hendrik Streeck. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Ja, einen guten Weg da raus. Das ist das, was wir dringend brauchen, sagt auch dieser Mann, einer der führenden Ökonomen dieses Landes. Wenn man sich nun mal die Situation der Autoindustrie beispielsweise anschaut, dann wird klar, warum. Allein die deutschen Autokonzerne verlieren im Moment 400 Millionen Euro, und zwar an jedem einzelnen Tag. Und es gibt Experten, die sagen, noch mehr müssen wir eigentlich den Tag fürchten, an dem das alles mal vorbei ist. Denn es könnte sein, dass wir danach ein Viertel unserer Autos schlicht und ergreifend nicht mehr verkauft kriegen. Ist es das, wenn er sagt, wir müssen uns da ehrlich machen, die Wirtschaft wird nach der Krise für viele Jahre das Vorkrisenniveau nicht mehr erreichen? Herzlich willkommen, Professor Marcel Fratscher. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Ja, und die große Frage dieser Tage ist auch, ist es unethisch, sozusagen Wirtschaft gegen Menschenleben abzuwägen? Es wird sehr interessant sein, dazu später Professor Reinhard Merkel zu hören, der uns zugeschaltet ist, Mitglied des Ethikrates, der in diesen Tagen sehr schwierige Fragen zu diskutieren hat. Herzlichen Dank für die Einladung, der Sie gefolgt sind. Und es wird spannend sein zu hören, was sie dazu sagt. Theologin, Seelsorgerin, Autorin, die mit einem interessanten Satz zu zitieren ist. Wir müssen dringend, sagt sie, aus dieser Passivität rauskommen, denn Passivität fördert Selbstmitleid. Und noch so ein interessanter Gedanke. Manchmal sagt sie, habe ich den Eindruck, wir leben in einer karnevalistischen Gesellschaft. Wenn Dinge keinen Spaß machen, dann tun wir sie auch nicht. Und vielleicht entdecken wir in dieser Krise wieder eine neue Art von Tiefgründigkeit. Herzlich willkommen, Margot Käßmann. Und später sind wir ebenfalls verbunden mit unserem New York-Korrespondenten, mit Johannes Hanau, der uns erzählen wird, wie die Situation sich in New York gerade gestaltet, der aber auch, und das ist in dem Zusammenhang sehr interessant, ein intimer Kenner Chinas und Südostasiens ist. Herzlichen Dank für deine Schaltung, Johannes. Gleich zu Beginn aber hier in dieses Studio, Herr Streeck, gibt gerade eine große Diskussion über die Frage Mundschutz, ja oder nein. Ich bin sehr gespannt, was Sie dazu sagen. Wie bewerten Sie das? Wir erleben hier, und das irritiert ehrlich gesagt nicht nur mich, wie sich so die Meinung ändert. Also von am Anfang bringt gar nichts bis hin zu nach 20 Minuten ist das Zeug eh durchfeuchtet und dann schützt das gar keinen mehr. Bis hin jetzt zu der Tendenz zu sagen, sollten wir vielleicht mal drüber reden und heute die Stadt Jena, die als erste Mundschutz verpflichtend macht.
Ja, man muss erst mal unterscheiden, über welche Mundschutze man redet. Mhm. Wir reden jetzt nämlich nicht über die FFP3-Masken oder FFP2-Masken. Das sind diese dicken Masken, die vielleicht sogar noch ein Ventil an der Seite haben, sondern den normalen OP-Mundschutz oder auch den selbstgenähten Mundschutz. Mhm. Die WHO ist da sehr eindeutig. Die WHO, also Weltgesundheitsorganisation, empfiehlt nicht für den täglichen Gebrauch einen Mundschutz. Und wir wissen auch, wie das Virus sich überträgt. Natürlich, wenn jemand Husten hat und eine Erkältung hat und schniefend durch die Straßen geht, dann ist es für ihn ratsam, einen Mundschutz zu tragen, damit er sein Gegenüber nicht infiziert. Also dieser Schutz ist dafür da, dass der andere sich nicht infizieren kann. Aber wir wissen auch, dass es eigentlich keine Übertragung bisher, keine nachgewiesenen Übertragungen gibt. Zum Beispiel beim Einkaufen. Es gibt keine nachgewiesenen Übertragungen beim Friseur. Und ich finde, für mich ist da das beste Beispiel zum Beispiel der Webasto-Fall. Da war eine,
der Autozulieferer aus Süddeutschland, aus Starnberg, ne? Glaube ich, war das Kreis Starnberg. Genau.
Mhm. Die Frau war ja sehr infektiös, wie es schien. Die hat aber kam mit dem Flieger rüber, hat im Hotel übernachtet, hat im Restaurant gegessen, vielleicht Einkäufe gemacht. Aber sie hat nur ganz spezifisch die Mitarbeiter in Webasto infiziert. Und auch auf dem Rückflug kam nicht die Meldung, dass es viele Infizierte gegeben hat. Darauf kann man schon rückschließen, alleine auf dieser Infektionskette, dass das Essen im Restaurant, dass das Arbeiten im Hotel nicht der Ort der Infektion eigentlich ist.
Das ist ein interessanter Punkt. Trotzdem sehen wir, Blick nach Hongkong, Blick nach Singapur, Blick nach Taiwan, Blick auch nach China, Blick auch nach Japan. Südostasien benutzt Mundschutz und zwar großflächig, im Grunde jeder. Also meiner Logik erschließt sich mir nicht, warum das nicht funktionieren soll. Zumal man ja auch offensichtlich mittlerweile versteht, dass 50% derer, die infiziert sind, gar nicht wissen, dass sie überhaupt infiziert sind.
Das stimmt. Also es gab eine sehr gute Studie aus Hongkong, die gezeigt hat, dass 40% der Infektionen in der symptomfreien Zeit stattfinden. Also in der Zeit, wo man sich eigentlich nicht krank fühlt. Also das ist eine Studie, die man zumindest beachten muss dabei. In China oder Asien generell ist es ja kulturell was anderes, einen Mundschutz zu tragen. Da wird sehr viel häufiger ein Mundschutz getragen, aber da wurde auch zu der Zeit vor dem Ausbruch schon der Mundschutz getragen.
Aus Luftverschmutzungsgründe genau. Und so weiter, ja.
Aber wir sehen zum Beispiel, dass der Mundschutz, also einfach von der Größe, der Porengröße, bringt dieser OP-Mundschutz nicht dem, der es trägt. Also es gibt einem selber keinen Schutz vor der Infektion. Aber es ist eine Solidarität mit dem anderen, dass wenn man erkältet ist, dass man jetzt seinen Husten und Niesen nicht dem anderen ins Gesicht schleudert. Und das ist eigentlich der Sinn davon.
Aber genau deswegen leuchtet mir das nicht ein. Wenn das beide sozusagen machen, dann kann das doch nur einen positiven Effekt ganz am Ende haben. Es gibt diesen Ort Vaux in der Nähe von Venedig, der, glaube ich, etwas Ähnliches gemacht hat, wie das, was Sie, glaube ich, gerade in Heinsberg vorhaben. Sehr interessant, sich das mal anzuschauen und mal zu lesen. Das ist ein kleiner Ort, 3500 Einwohner, wo die Universität, glaube ich, Padua sehr schnell getestet hat und geguckt hat, was passiert da eigentlich. Innerhalb von 2 Wochen, das ist die gute Nachricht, war dieses Virus im Griff. Das ist sehr erstaunlich. Dort gab es, glaube ich, den allerersten europäischen Toten auch, ein 78 Jahre alter Mann. Und bei der Gelegenheit haben die das auch herausgefunden. 50% derer, die es hatten, wussten es nicht und haben es noch nicht mal mitgekriegt. Das heißt, wenn mich so jemand anspricht, mit 10 Minuten Dauer beispielsweise mit mir spricht, mich anhustet, dann schützt mich das doch, wenn der so eine Maske trägt.
Also dass man selber geschützt ist, wurde nicht gezeigt, dass man den anderen Schutz
das meine ich. Wenn der es hat und es nicht weiß und mit mir spricht, dann hilft mir das doch, oder nicht?
Also die Empfehlung von der Weltgesundheitsorganisation ist deshalb so, dass ja nicht alle einen Mundschutz tragen sollten, weil einfach nicht genug Ressourcen dafür da sind im Moment. Okay. Also das ist ein wichtiger Punkt, dass man das auch denen vorenthält, die wirklich krank sind. Ne? Und und vor allem auch den Teil der Bevölkerung, die in diesem Bereich arbeitet, also den Pflegern, den Krankenschwestern.
Nee, das verstehe ich, aber dann muss man das doch den Leuten mal klipp und klar und deutlich sagen und nicht die ganze Zeit sagen, Freunde, das bringt eigentlich alles gar nichts, um dann am Ende zu erklären, eigentlich haben wir gar nicht so viele Masken. Das akzeptiere ich als Argument, aber das Argument, dass Masken per se nichts bringen, das will mir nicht einleuchten.
Zum eigenen Schutz bringt es auch nicht. Vielleicht war das am Anfang nicht klar. Sich selber zu schützen mit einer OP-Maske bringt nichts und es gibt keine Gefahr beim Einkauf oder so, wie ich vorhin erklärt habe, jemand anderen zu infizieren. Wir sehen ja, wie die Infektionen stattgefunden haben, die Größe der Infektion. Das war nicht im Supermarkt oder im Restaurant. Das war bei der Party beim Après-Ski in Ischgl. Das war in der Trompete in Berlin in der Bar. Das war bei der Kappenkarneval in Gangelt und bei den ausgelassenen Fußballspielen in Bergamo. Und da gibt es überall in der Welt diese Beispiele, wo wir die großen Ausbrüche haben. Aber das kam nicht aus einem Supermarkt, das kam nicht aus einem Fleischer oder aus einem Restaurant, sondern das kam aus engen Beieinandersein für eine längere Zeit.
Verstehe ich. Aber nochmal in diesem Stadion. Ja. Die stehen da jetzt alle zusammen und zelebrieren gemeinsam dieses Fußballspiel. Angenommen, die tragen alle eine Maske. Was wäre dann Ihrer Meinung nach als Experte der Effekt?
Wenn alle eine Maske tragen würden und ausgelassen feiern, dann wären die Masken sehr schnell so durchfeuchtet, dass sie keinen Effekt mehr haben würden. Aber am Anfang hätte es einen Effekt, dass man die Infektionsraten runtersetzen würde.
Okay.
Das stimmt.
Okay. Herr Strick, diese Studie, die Sie da jetzt anstreben, von der Sie sagen, das hätte man eigentlich viel, viel früher machen müssen. Was machen Sie da genau? Und wenn Sie sagen, ich bin eigentlich der Wissenschaftler, der am meisten Covid-19-Patienten überhaupt in diesem Land gesehen hat. Was haben Sie da gesehen? Was waren das für Krankheitsbilder? Wie ernst muss man diese Krankheit nehmen? Und wie entspannt müssen wir auf der anderen Seite auch irgendwann mal werden, weil wir ja lernen müssen, damit umzugehen, schlicht und ergreifend. Das bringt doch nichts, die Leute von morgens bis abends in nackte Panik zu versetzen.
Also das ist dadurch entstanden, dass wir vom Gesundheitsamt in Heinsberg gebeten wurden, ob wir die Diagnostik für eine Zeit übernehmen können. Also die Feststellung, ob eine Covid-19-Infektion vorliegt oder nicht. Mhm. Und am Abend habe ich mich mit einem guten Freund, der aus der inneren Medizin am Klinikum ist, zusammengesetzt und wir haben gedacht, dass es eigentlich auch eine Chance, die Erkrankung besser zu verstehen. Und haben dann über Nacht noch Ethik und die Studie zusammengestrickt und sind dann am nächsten Tag auch zusammen mit der Hygiene in Bonn unter Ricarda Schmidhausen rausgefahren nach Gangelt und in enger Zusammenarbeit übrigens mit der Verwaltung in Heinsberg und
mit Herrn Pusch, dem
mit Herrn Pusch,
und so
genau,
weiter, ja.
Und sind dann von Haushalt zu Haushalt erstmal gefahren. Das ist jetzt nicht die Studie, die wir jetzt machen, aber da sind wir von Haushalt zu Haushalt gefahren und haben die Leute erstmal nach Symptomen befragt. Wir haben sie befragt, also wie sie sich vielleicht infiziert haben könnten, was für Medikamente und Vorerkrankungen sie haben und haben aber auch Abstriche genommen und Blutproben genommen. Gleichzeitig haben wir die Umwelt abgestrichen. Wir haben getestet, ob das Virus auf den Türklinken ist, in der Luft, in der Toilette, in auf dem Handy, auf der Fernbedienung und haben auch die Katzen abgestrichen und sind dann wirklich von Haus zu Haus mehrere Tage gegangen und haben uns mit den Leuten unterhalten. Und ein Forschungsergebnis, das haben wir schon zumindest in die Presse gegeben, ist, dass fast alle über einen Geruchs- und Geschmacksverlust berichten. Das bleibt ein paar Tage und dann kommt der wieder. Also es ist nicht dauerhaft, aber es war ein Symptom, was vorher zum Beispiel noch nicht aufgefallen ist.
Und Sie sagten, es ging extrem weit, also der Verlust des Geruchssinns. Ich habe so einen Satz von Ihnen im Ohr, wo Sie berichten, dass eine Frau nicht mal mehr die volle Windel ihres eigenen Babys, eine Mutter, riechen konnte?
Ganz genau. Also das war auch eine Krankenschwester, die dann sehr eindrucksvoll berichtet hat, wie sie selber mit Essigessenz getestet hat, ob sie das noch riechen kann und war ganz verblüfft davon. Und der Erste, der uns das erzählt hat, dem hatten wir das gar nicht so ernst genommen. Also weil wir dachten, der hat jetzt einen Quarantäne-Lagerkoller oder so und hat das einfach jetzt so ein bisschen psychosomatisch drauf reagiert.
Darf ich fragen, wann? Am Anfang?
Es ist leider, wir wissen es nicht genau. Wir glauben erst gegen Ende der Erkrankung, dass das kommt. Und es gibt jetzt auch andere Berichte, die sagen, dass es in einigen Fällen andere Nerven angegriffen werden kommen. Okay. Aus Iran habe ich einen Bericht gekriegt, dass es an die Ohren auch gehen kann. Also einige für eine kurze Zeit über Taubheit berichten.
Das kurze Zeit ist in dem Zusammenhang wichtig. Das heißt, kommt wieder zurück,
kommt zurück.
Dieser Sinnesverlust sozusagen.
Aber wir haben das selber nie beobachtet, eine Taubheit, sondern nur den Geschmacks- und Geruchsverlust.
Wenn Sie gerade sagen, wir haben da überall Abstriche genommen, selbst auf der Katze.
Ja.
Wo sind denn die meisten Viren drauf? Das ist ja zum Beispiel auch ein Riesenthema für viele Leute. Und auch da hören wir immer sehr viele widersprüchliche Meldungen. Was können Sie uns verbindlich dazu sagen?
Also die Katzen haben übrigens super mitgearbeitet. Die haben alle auf den Stäbchen rumgebissen. Keine der Katzen ist positiv gewesen für Covid-19. Was interessant war, und das ist eben unter der Leitung der Hygiene, die kennen sich auch da sehr gut mit aus, aber die haben, wir haben selber dann Viren zwar nachgewiesen auf den Türklinken oder mal im Toilettenwasser, mal im Waschbecken, aber wir haben dann in der Virologie diese Abstriche genommen und haben versucht, das anzuzüchten und zu schauen, ob das Virus wachsen kann, ob das Virus infektiös ist. Und das konnten wir nie. Was bedeutet, dass wir quasi die DNA von toten Viren, also RNA von toten Viren nachgewiesen haben, aber kein lebendes Virus daraus gekriegt haben.
Das heißt, der Griff an die Türklinke, der Obstkorb im Supermarkt, die Katze, das Handy, was auch immer, davon geht eigentlich keine Gefahr aus.
Ja, also das wird jetzt mit wir in der neuen Studie, die wir jetzt aufgesetzt haben, vertieft. Wir wollen eine repräsentative Stichprobe auch in diesem Bereich haben, nicht nur bei der Dunkelziffer, um wirklich genau zu sagen, wo befindet sich Virus, wo befindet sich kein Virus. Aber für mich sieht es nach den vorherigen, die Ergebnisse, die wir bisher haben, danach aus, dass eine Türklinke nur infektiös sein kann, wenn vorher jemand quasi in die Hand gehustet hat und dann raufgegriffen hat und man danach auch wieder auf die Türklinke.
Danach heißt, also wie lange halten die sich da drauf? Haben Sie da eine Idee?
Also das, so eine Zeitstudie ist gut noch nie durchgeführt worden. Wir wissen es nicht genau, aber wir waren in einem Haushalt, wo viele hochinfektiöse Menschen gelebt haben.
Okay.
Und trotzdem haben wir kein lebendes Virus von irgendeiner Oberfläche bekommen.
Das ist doch mal eine gute Nachricht, finde ich. Das heißt, das Abstand halten, Leuten einfach nicht zu nahe kommen, nicht zu lange mit jemandem aus Nähe zu sprechen und Hände waschen, etwas ist, was uns wirklich weiterbringt.
Davon bin ich überzeugt und da finde ich auch ein bisschen das Problem in unserer Diskussion bisher, dass wir sehr über Spekulationen und Modellrechnungen reden. Also und da muss ja nur ein Faktor in so einer mathematischen Rechnung falsch sein, dann fällt das alles zusammen wie ein Kartenhaus. Ich finde es eigentlich genau, das muss man machen gerade, dass man die Daten zusammensammelt und wirklich Fakten schafft, dass man auch auf deren Basis Empfehlungen aussprechen kann und auf deren Basis auch Entscheidungen treffen kann.
Darf ich mal fragen, hat das Robert-Koch-Institut diese Studien dort in Heinsberg, wo man das ja sozusagen beispielhaft betrachten kann, haben die das dort auch untersucht?
Nein, das hat mich selber auch gewundert, dass sie das nicht gemacht haben. Wir haben uns von unserer Seite erstmal zurückgehalten, weil wir dachten, das ist eine Aufgabe der Bundesoberbehörde, sowas zu machen, weil sie ja uns auch Empfehlungen, also auch für die Diagnostik ja Empfehlungen an die Hand geben, wen man testen soll, wen man nicht testen soll. Und als ich dann gelernt habe, dass das Robert-Koch-Institut so eine Studie nicht macht, aber auch nicht andenkt, fand ich das eigentlich fast eine Pflicht als Virologe, dass wir das machen sollten. Ich könnte mir natürlich auch gut vorstellen, jetzt einfach nur meinen normalen Arbeitsalltag nachzugehen. Also das ist natürlich eine extreme Mehrbelastung. Aber so eine Studie muss gemacht werden, damit wir einfach für die Politik, aber auch für die Bürger Antworten finden.
Entnehme ich dem auch, ich versuche gerade mal so ein bisschen zwischen den Zeilen zu hören, Frau Käsmann nickt auch, sie hat wahrscheinlich gerade dasselbe Gefühl oder das gleiche Gefühl, dass Sie sagen, wir sind da an mancher Stelle zu schnell, wir treffen Entscheidungen auf Basis von Fakten, die nicht mal wirklich verifiziert sind. Und nochmal zugespitzt, gefragt, dieser Shutdown, das ganze öffentliche Leben sozusagen wirklich lahmzulegen, ging Ihnen das zu schnell? Ist das etwas, von dem Sie sagen, da müssen wir noch mal drüber sprechen, ob das so richtig war.
Ja, ich meine, im Nachhinein kann man ja immer irgendwie sagen, man weiß es besser. Aber als dieser Moment gewesen ist, dass wir in sehr kurzer Zeit eine Maßnahme nach dem anderen ergriffen haben. Ich weiß nicht mehr, wie es losging, aber es waren ja erst größere Veranstaltungen wurden abgesagt. Dann wurde abgesagt, Schulen geschlossen. Mhm. Und dann kam eben die Ausgangsbeschränkung. Und zur Ausgangsbeschränkung habe ich im Vorfeld schon gesagt, wir sollten erstmal abwarten und schauen, was passiert. Das Virus gehorcht keinem Politiker, es gehorcht keinem Menschen, wie jetzt aufzuhören, Menschen zu infizieren. Und vor allem, weil wir ja, was wir heute beschließen, erst in 2 Wochen das Ergebnis sehen. Mhm. Jetzt fangen wir so langsam an, die Ergebnisse vielleicht, wir wissen es nicht, die Ergebnisse zu sehen von den ersten Maßnahmen. Aber man muss dem Virus Zeit lassen, dass wir auch die Ergebnisse langfristig sehen und einordnen können, was funktioniert und was nicht. Genauso falsch würde ich es jetzt finden, alles sofort zurückzudrehen und sagen, es hat alles funktioniert. Jetzt sind wir in dieser Situation. Jetzt müssen wir auch schauen, wie wir das Virus oder die Infektionsraten steuern können.
Was heißt das denn übersetzt? Sie hätten es erstmal sozusagen laufen lassen oder was hätten Sie gemacht? Denn auf der anderen Seite sehen wir ja auch, und in dem Zusammenhang müssen wir auch gleich nochmal über diesen schwedischen Weg sprechen, der ein sehr interessanter Weg ist. Die Länder in Südostasien, die sehr, sehr schnell, versucht haben zu verstehen, wo sind die Infektionen, wo gehen die Leute hin, wo sind die unterwegs, inklusive Temperaturmessung, inklusive Mundschutz und so weiter und so weiter, die haben das eigentlich relativ schnell in den Griff gekriegt. Hätten wir das auch so machen sollen oder was hätten Sie vorgeschlagen?
Also ich glaube, ein wirklich guter Weg, was Südkorea gemacht hatte, war zu testen. Ganz viel zu testen. Und wenn Leute, wenn sie einen Cluster gefunden haben, Leute positiv getestet wurden, dann dort direkt einzudämmen. Da wurde aber kein ganzes Land in eine nicht in dem Land die Ausgangssperre verhängt, sondern es wurden die Kontakte nachvollzogen und dann dort getestet und eingedämmt. Das war in meinen Augen eine sehr gute Strategie und auch eine Strategie, die für ein Land wie Deutschland gangbar ist, weil wir die Möglichkeiten haben.
Weil wir die Möglichkeit haben, so viel zu testen, meinen Sie?
Ja, das die Gefahr ist bei diesem Virus, wenn es ins Krankenhaus kommt, wenn es ins Altenheim, wenn es ins Pflegeheim kommt. Das sehen wir am Beispiel von Wolfsburg, an Würzburg, wo wirklich mit einem...
Italien auch.
Oder in Italien.
Also das ist das, was ich immer lese und höre, dass die Italiener mittlerweile verstehen, dass vor allem die Kliniken richtige Virenschleudern waren am Anfang, weil nicht klar war, womit man es da zu tun hat.
Und das ist eben etwas, womit wir uns mal beschäftigen müssen, dass wir... vulnerable Population, also ein Teil der Bevölkerung, die, für die ist es richtig gefährlich, das Virus. Mhm. Und wie wir die besser schützen können und auch Ausbreitung dort vermeiden können. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass das ganze Pflegepersonal, die ganzen Beschäftigten alle 4 Tage, alle 7 Tage getestet werden. Mhm. Das kann man ja über Poolverfahren machen, die schon in der Transfusionsmedizin angewendet werden, um generell Blutkonserven auf HIV oder Hepatitis zu testen. Das sind Verfahren, die Virologen, Transfusionsmediziner jeden Tag sich mit beschäftigen. Und das ist etwas anwendbar, wo wir zum Beispiel praktisch Pflegeeinrichtungen vielleicht dauerhaft bewahren können vor dem Virus. Ne? Und solche Ideen, darüber muss man nachdenken und entwickeln. Da sind aber viele dran beteiligt, also viele Experten und nicht nur Einzelne.
Weil Sie sagen, viele Experten und nicht nur Einzelne, für mich hat diese Krise auch ein Gesicht. Und das ist vor allen Dingen das Gesicht von Herrn Drosten, ja, dem Virologen von der Charité. Halten Sie es in dem Zusammenhang für einen Fehler, dass man nicht es gibt ja noch andere kluge Köpfe, dass man die nicht alle zusammenholt, weil die auch alle unterschiedliche Schwerpunkte haben. Also so eine Expertenrunde macht. In der Art eines Ethikrats, dem Herr Merkel beispielsweise angehört, glaube ich, damals von Kanzler Schröder initiiert. Wäre das ein besserer Weg gewesen möglicherweise?
Ja, also Herrn Drosten schätze ich sehr als
Sie sind ja sein Nachfolger,
Kollege,
ne?
Also ist auch also guter Kollege und ich schätze seine Meinung nicht ohne Grund, leitet er ja auch das nationale Referenzzentrum für Coronaviren und ist dadurch auch der erste Berater dafür. Das finde ich vollkommen richtig. Nur wir alle Virologen arbeiten ja anders. Das mag sich vielleicht jetzt so langsam auch einschleichen, dass das die Bevölkerung merkt. Aber Herr Drosten zum Beispiel arbeitet sehr viruszentriert. Also er geht vom Virus aus und schaut sich an, was macht das Virus denn so besonders? Mhm. Und wie kam das denn zum Beispiel auch von der Fledermaus in den Menschen? Und wie breitet es sich aus? Meine Arbeit ist eher, dass ich mir anschaue, was macht das Virus mit dem Menschen? Und wie reagiert das Immunsystem darauf? Wie ist die Klinik mit dem Virus? Das sind, was Herr Drosten kann, das kann ich nicht. Also könnte ich nicht so gut, wie er kann. Aber was ich mache, kann Herr Drosten nicht so gut, wie ich kann.
Das war ein Satz. Sehr gut.
Da ist auch gar keine Konkurrenz oder so, sondern einfach nur, dass man...
Ein anderes Spezialgebiet.
Eigene Spezialgebiete hat. Mhm. Und da finde ich es einfach schade, dass man da eher monothematisch von der Regierung aus rangegangen ist.
Da könnte man doch einen runden Tisch aller Virologen oder einen Austausch mit den chinesischen Erkenntnissen. Sowas gibt's nicht?
Sowas gibt's leider noch nicht, nein. Also das ist jetzt vom BMBF gestartet worden, dass es ein größeres Netzwerk zwischen den Forschern geben soll. Aber bis jetzt gibt es das noch nicht.
Kommt das zu spät? Jetzt mal direkt gefragt, bevor wir auch gleich mit Frau Käßmann und auch mit Herrn Fratscher darüber sprechen. Ich meine, das, was wir da gerade erleben, das sagen Sie auch selber. Sie sagen, da spreche ich nicht als Virologe, da rede ich als Bürger dieses Landes. Das hat einen solchen Einfluss auf die Existenz vieler Menschen, dass wir uns natürlich dringend darüber Gedanken machen müssen, wie das eigentlich weitergeht. Weil wenn wir das eine sehr lange Zeit so durchziehen, dann wird das Leben, wird die Welt danach eine andere sein.
Ja, also da bin ich ein bisschen im Zwiespalt natürlich, weil ich bin Virologe und ich sitze hier als Virologe und nicht als Fachmann für Wirtschaft oder Ethik. Aber natürlich habe ich auch meine persönliche Meinung dazu. Und ich kann für mich selber das zumindest in meiner Brust ein bisschen abwägen, was ich von einzelnen Maßnahmen halte und was sie bedeuten. Also auch vom Arzt her, weil man sich da ja auch mit Ethikfragen beschäftigt. Und auch wenn ich jetzt als Bürger rede, ist es, glaube ich, auch für jeden anderen, auch wenn man aus der Wirtschaft her redet, ist es wichtig, da auch abzuschätzen, wo sind dann seine eigenen Grenzen. Und da ist ganz klar meine Grenze, wo ich einfach kein Fachwissen geben kann. Aber wir kennen viele, wir hatten schon mit vielen Viren zu tun und ich weiß einfach, was so eine Ausgangssperre oder eine Ausgangsbeschränkung mit den Menschen macht. Ich habe selber Freunde, die sich fragen, ob sie danach noch einen Job haben. Klar. Oder Freunde, die sich wundern, ob sie irgendwie ihre Miete langfristig bezahlen können, wo ich das im Verhältnis zu anderen Viren und anderen Epidemien, die wir gehabt haben, schon ganz schön drastisch finde als Einschränkung. Ich kann das nicht abschätzen, aber ich hätte mir gewünscht, dass, wenn so eine Maßnahme wirklich ergriffen wird, dass man da nicht heftig sofort reagiert, sondern gemeinsam erstmal überlegt hat, wo will man denn eigentlich hin? Unsere Grenze ist ja die Kapazitätsgrenze der Krankenhäuser. Es ist nicht die Anzahl der Infizierten. Und wir haben aber nie gehört, was unsere Richtschnur ist. Was ist unser Ziel? Sind 1000 Infektionen pro Tag zu viel? Sind 100 zu viel? Ist eine zu viel? Ganz eindämmen können wir es ja nicht. Und anstelle, dass wir jetzt immer zählen, wie viele Neuinfektionen wir haben, müssen wir auf die Intensivmediziner hören und sagen, hier ist unsere Grenze. Natürlich haben wir eine zeitliche Verschiebung, aber die können es am Ende am besten einschätzen, welche Maßnahmen eigentlich die richtigen sind und welche nicht.
Das heißt, man sollte über eine Exit-Strategie doch langsam nachdenken, heißt das.
Ich persönlich, wieder als Bürger gesprochen, halte es für extrem wichtig.
Ich auch. Aber wie könnte die aussehen? Das ist ja die große Frage. Wie kommen wir da wieder raus aus dieser Situation?
Und darum haben wir eben diese Studie initiiert, um Fakten zu schaffen, um zu sagen, wir haben jetzt eine so und so viel prozentige Dunkelziffer, so viele waren infiziert und das ist eigentlich die Sterblichkeitsrate. Wir können uns anschauen, was sind eigentlich die Infektionswege, wo es wirklich was bringt, die zu durchbrechen, also oder zu vermeiden. Und das sind eigentlich Bereiche, wo es keinen Sinn macht oder wo man die Maßnahmen lockern kann. Zum Beispiel, wir haben noch nie von Infektionen in Friseursalons gehört. Jetzt sind Friseursalons geschlossen.
Interessant. Machen Sie es mal bitte konkret, das interessiert mich sehr. Auch bei Läden zum Beispiel. Ich verstehe nicht, wie wir in der Lage sind, im Supermarkt das Risiko wirklich zu minimieren, weil die Leute ja auch mitdenken und auch Abstand halten und so weiter, warum das zum Beispiel in einem Bekleidungsgeschäft nicht gehen soll. Das hat sich mir noch nie erschlossen. Ihnen?
Ja, also ich hatte mich eben in der Maske eben gefragt, man hat sich nicht mehr unterhalten, der eine mit Mundschutz. Wir wissen einfach nicht, dass darüber je Infektionen stattgefunden hat und haben. Und ich finde es einfach wichtig als Wissenschaftler und Virologe, dass man sich am Ende darauf besinnt, was wissen wir und was wissen wir nicht. Wir wissen relativ gut, dass es keine Schmierinfektion ist. Also anfassen.
Die Türklinke, der Computer, die und so weiter. Ja?
Ist nicht das der Telefon. Infektionsweg. Wir wissen aber, dass eng beieinander tanzen und ausgelassen feiern, dass es dort viele Infektionen gegeben hat. Jetzt geht es eigentlich darum, die Nuancen dazwischen zu finden. Wann kann eine Infektion stattfinden und wann findet keine Infektion statt? Und das muss am Ende eine Richtschnur sein, wie wir Maßnahmen wieder zurückfahren können.
Interessant. Bevor wir gleich nochmal die Runde aufmachen, ich hänge gerade noch diesem Satz nach, den Sie vorhin gesagt haben, man muss dem Virus auch ein bisschen Zeit geben. Ist das das, was Schweden gerade macht? Die gehen einen anderen Weg und appellieren sehr an Eigenverantwortung und sagen, was machen die Schweden da gerade?
Also ich finde, die Schweden ist gewagt, was sie derzeit in dem politischen Umfeld machen, weil jede andere Regierung geht einen sehr viel drastischeren Weg. Sie machen das aber in meinen Augen gar nicht so verkehrt, weil wir wissen, wie das Virus übertragen wird. Das ist Nähe und Zeit mit einer infizierten Person. Also wenn man nah beieinander sitzt und nah sich unterhält und sich beim Reden zum Beispiel leicht anspuckt, dann findet eine Infektion statt. Und die Schweden appellieren eben daran, Abstand zu halten, keine großen Gruppen zu haben, aber das normale Leben, der anormale Alltag geht weiter. Und appellieren an die Händehygiene und dass sie aufeinander Acht geben. Wenn jemand sich krank fühlt, dann bleibt er zu Hause. Und ich weiß auch nicht, was passieren wird.
Wie entwickeln sich da die Zahlen? Haben Sie das im Blick?
Das habe ich nicht im Blick. Das sind ja auch erst kürzliche Entscheidungen. Da kann ich auch nicht seriös sagen, da wird es jetzt hochgehen oder runtergehen. Das sind Vorhersagen, die kein Virologe treffen kann. Aber von den Überlegungen fand ich es jetzt zumindest nicht abwegig, dass die Schweden diesen Weg gegangen sind. Es geht ja nicht darum, das Virus einfach laufen zu lassen. Aber wir haben Maßnahmen getroffen und wir sehen, dass eine Maßnahme wirkt. Dafür braucht man Zeit. Das dauert einfach 10, 14 Tage, bis wir sehen, dass eine Maßnahme überhaupt einen Einfluss hat. Wir haben in Deutschland eine Maßnahme nach dem anderen eingeführt, bevor wir uns eine Maßnahme angeschaut haben, ob sie einen Effekt hat.
Okay.
Ich sage auch, dass die ersten beiden Maßnahmen waren ja auch richtig. Ob man dann am Ende wirklich eine Ausgangsbeschränkung braucht, das habe ich in Frage gestellt.